Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Das rechte Lager hat die Wahl in Italien gewonnen. Das ist ein Fakt am heutigen Tage. Zur Wahrheit gehört allerdings auch das eine oder andere. Zum Beispiel das Wahlsystem begünstigt Bündnisse. Und die Rechte, die hat das eben besser gemacht als alle anderen. Folglich reichen etwas mehr als 40% für satte Mehrheiten in den Parlamenten. Bedenklich ist allerdings die niedrige Wahlbeteiligung. Das hat Italien allerdings nicht ganz allein. Und so werden wir sehen, ob die Einheit dieser drei höchst unterschiedlichen Partner am Ende bis zur Regierungsbildung hält. Wir sind gespannt. Und natürlich in Brüssel und im übrigen demokratischen oder eher demokratischen Europa, da hat das Ergebnis natürlich Schockwellen ausgelöst. Beides werden wir zu Beginn der Sendung uns intensiv anschauen. Dann haben wir unter anderem die folgenden Themen. Die Gaspreisbremse wird kommen. Wie? Nun ja, das weiß keiner. Dann schauen wir uns natürlich, oder wir müssen schauen, auf die Proteste im Iran und der Auftakt der Bischofskonferenz, von dem Sie gerade in den Nachrichten auch gehört haben. Der Hintergrund dann, der Kanzler ab 18.40 Uhr in der Zeitenwende, die deutsche Außenpolitik hat und wird sich verändern. Wir beginnen in Italien. Ich habe schon gesagt, etwas über 40%, genau 44% reichen für die Mehrheit, und zwar für eine satte Mehrheit der Sitze. Das hat mit dem Wahlsystem zu tun. Ob die Sieger jetzt allerdings mit diesem Ergebnis etwas anfangen können? Nun ja, das Rangeln beginnt in Italien. Elisabeth Pongratz.
Seine Gefühle sind dem Verlierer dieser Wahl kaum anzumerken. Gefasst sitzt Enrico Letta, der Chef des Partito Democratico, vor den Journalisten. Doch wie aufgewühlt mag er im Innern sein, als er die Niederlage eingesteht.
Oggi è un giorno triste.
Heute ist ein trauriger Tag für Italien, für Europa. Es warten harte Tage auf uns. Wir haben alles getan, um dieses Ergebnis zu verhindern. Wir haben für unsere Werte gekämpft und wir haben an ein Italien der Zukunft geglaubt und dafür gekämpft. Es ist ein niederschmetterndes Ergebnis für die Mitte-Links-Parteien. Nur knapp 26%, so die Zahlen des Innenministeriums, haben sie für sich rausgeholt. Die Sozialdemokraten kommen auf 19%. Letta hat bereits seinen Rückzug von der Parteispitze angekündigt. Dabei wollten die Mitte-Links-Kräfte rechts unbedingt vermeiden. Doch sie stritten getrennt, nicht gemeinsam. Das hat sich jetzt bitter gerächt, denn das italienische Wahlsystem, eine Mischung aus Verhältnis- und Mehrheitswahlrecht, belohnt Bündnisse. Das rechte Lager kämpfte von Beginn an Seite an Seite. Das hat sich für sie gelohnt, wie Giorgia Meloni noch in der Wahlnacht betont. Der Auftrag ist klar, eine Mitte-Rechts-Regierung unter der Führung der Brüder Italiens. Rund 26% der Wählerinnen und Wähler haben sich für die Fratelli d'Italia entschieden. Eine Partei, deren 45-jährige Chefin sich ihre ersten politischen Sporen in der Jugendorganisation einer neofaschistischen Partei verdient hat. Eine Partei, die ultrarechts ist und die nationalistisch ist. Vom Erfolg ergriffen verspricht Meloni ihren Anhängern: Das große Ziel, das wir uns schon immer gesetzt haben, im Leben und in der Politik, ist es zu erreichen, dass die Italiener wieder stolz sein können, Italiener zu sein, ihre Fahne zu schwenken. Das ist unsere Aufgabe, die wir erfüllen werden, wenn wir gerufen werden, diese Nation zu regieren. Mit dem Siegerboot sitzt die Forza Italia. Auf gut 8% kommt sie. Ihr Chef Silvio Berlusconi, Ex-Ministerpräsident und unter anderem wegen Steuerhinterziehung verurteilt und wegen Bestechung in Mailand nach wie vor angeklagt, rechnet sich Chancen auf das zweithöchste Staatsamt aus. Er will Senatspräsident werden. Der dritte Bündnispartner, die Lega, musste erheblich federn lassen. Unter ihrem Chef Matteo Salvini sagte sie auf knapp 9% ab. Leicht zerknirscht wirkt der ehemalige Innenminister, sonst eher für seine lauten Parolen bekannt. Wir werden uns damit auseinandersetzen, was wir gut und was wir hätten besser machen können. Doch auch wenn ich stinksauer ins Bett gegangen bin, bin ich heute Morgen energiegeladen aufgestanden. Ich habe jetzt doppelt Lust, Biss und Energie und betrachte die positive Seite. Richtig freuen können sich die 5 Sterne. Nach einem Abwärtstrend in den vergangenen Monaten holten sie Zug um Zug auf. Vor allem im Süden Italiens konnten sie mit dem Bürgergeld punkten. Bei gut 15% liegen sie nun. Am meisten verloren hat jedoch das Vertrauen in die Zukunft. Die Wahlbeteiligung sackte aufs historische Tief von knapp 64% ab. Giorgia Meloni, die Siegerin im strahlend weißen Blazer in der Wahlnacht, ließ sich davon nicht die Laune verderben. Prophetisch verkündet sie: Wir sollten uns erinnern, dass wir nicht am Ziel sind, wir sind am Start. Ab morgen müssen wir unseren Wert beweisen.
Soweit Elisabeth Pongratz, so viel aus Italien. Also, das Wahlergebnis ist dort, in Italien gibt es klare Verhältnisse. Das, was dort passiert ist und was von nicht wenigen als Erdbeben in Italien bezeichnet wird, das löst natürlich Schockwellen in Brüssel aus. Zumindest in dem Teil von Brüssel, die Europäische Union weiterentwickeln wollen. In Polen und, wir haben es gerade gehört, in Ungarn sehen das manche anderes und deutsche Rechte sehen es eben auch anders. Schwierigkeiten wird allerdings die CDU und die CSU. Sie werden Schwierigkeiten bekommen, denn da gehört Frau Meloni auch zu. Hört sie das wirklich? Klaus Remme.
Für diejenigen, die von Brüssel aus skeptisch auf das Wahlergebnis in Italien schauen, ist es ein politischer Weckruf. Rechtspopulisten und ihre Anhänger hingegen sprechen von einem Denkzettel für die Mächtigen in der Europäischen Union. Einen offiziellen Kommentar aus Brüssel gab es heute nicht. Kommissionssprecher Eric Mamer berief sich darauf, dass man Ergebnisse nationaler Wahlen grundsätzlich nicht kommentiere.
Nous ne commentons jamais le résultat.
Man hoffe auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit mit Rom, fügte Mamer hinzu. Ein frommer Wunsch, so sehen es viele Beobachter. Und vor allem aus dem Europäischen Parlament kommen warnende Stimmen. Schwere Zeiten in Europa, so sagte es Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Sie verwies auf angebliche Vorbilder für die Wahlsiegerin Giorgia Meloni, auf Donald Trump und Viktor Orban. Noch ist es zu früh, um zu beurteilen, ob die radikalen Töne des Wahlkampfs auch das neue Regierungsprogramm Italiens bestimmen werden. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn verweist im ZDF aber schon mal vorsorglich auf ein EU-Instrument, das eine nationale Italien-First-Politik eingrenzen könnte.
Nichts ist wertvoller als dieser Rechtsstaatsmechanismus. Das heißt, wenn man Geld aus der Europäischen Union haben will, muss man auch als Europäer Politik machen. Das heißt, die Demokratie respektieren, die Werte respektieren. Es kommt hier vor allem auf die Kommission an, dass diese Interpretation des Rechtsstaatsmechanismus, dass hier nichts aufgeweicht wird.
Meloni, Salvini, Berlusconi, diese drei Namen stehen für das neue Rechtsbündnis in Rom. Berlusconi und seine Forza Italia sind Partner von CDU, CSU in der europäischen EVP-Fraktion. EVP-Chef Manfred Weber hatte Berlusconi im Wahlkampf unterstützt und damit für Kritik gesorgt. Selbst Parteifreunde wie Michael Gahler, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion, zeigte sich heute Morgen hier im Deutschlandfunk besorgt.
In Bezug auf die Partei Fratelli d'Italia von Frau Meloni ist das ja eine postfaschistische Partei. Die Partei hat sich nicht von ihrer Vergangenheit distanziert. Und bei Herrn Salvini, den habe ich als ordinären Europahasser, Nationalisten und Putin-Bewunderer schon vor Jahren erlebt. Und das erfüllt mich doch mit Besorgnis.
Alexandra Gese, Abgeordnete der Grünen im Europäischen Parlament, überzeugt das nicht.
Wenn man diese Sorgen hat, richtigerweise, die man haben sollte als demokratische Partei, dann sollte man eben solche Bündnisse auch nicht unterstützen. Da muss einfach eine ganz klare Brandmauer sein.
An potenziellen Konfliktfeldern zwischen Brüssel und der neuen italienischen Regierung mangelt es nicht. Angesichts der enorm hohen Staatsverschuldung Italiens wird die Besetzung des Finanzministeriums mit Spannung erwartet. Michael Gahler, CDU, ahnt, dass es schwierig wird.
Herr Draghi hat dort einen in Italien Kurs der Stabilität gefahren und das ist im Augenblick akut gefährdet.
Das gilt auch für andere Themen. Fortschritte hinsichtlich einer gemeinsamen Migrationspolitik scheinen nun undenkbar und Reformen wie die Abschaffung des Konsenszwangs in der EU-Außenpolitik gleichermaßen.
Soweit der Bericht von Klaus Remme. Der Krieg in der Ukraine läuft weiter mit all seinen Gräueln, über die wir tagtäglich berichten müssen. Wir wollen heute den Fokus etwas verändern, denn wir wissen ja alle, Putin will eine Mobilmachung für 300.000 weitere Männer für den Krieg. Und viele wollen das offensichtlich nicht. Das führt zu einer Debatte, wie die Europäische Union, aber auch wie wir in Deutschland damit umgehen. Einmal an den Grenzen, denn dort kommen die Männer in der Regel ja an. Und natürlich hierzulande russische Deserteure und Kriegsdienstverweigerer. Panayotis Gavrilis.
Schnell und einfach sollen Russinnen und Russen aufgenommen werden, die insbesondere nach der sogenannten Teilmobilmachung sich weigern, in den Krieg zu ziehen. So eine parteiübergreifende Forderung, wie das konkret aber umgesetzt werden soll, bleibt unklar. Bundesjustizminister Marco Buschmann hatte getwittert, wer Putins Weg hasse und die liberale Demokratie liebe, sei uns in Deutschland herzlich willkommen. Omid Nuripur, Grünen Co-Chef, wählte heute Morgen im Deutschlandfunk andere Worte.
Wer politisch verfolgt ist, wer verfolgt wird deswegen, weil er sich entzieht, weil er sich aus politischen Gründen tatsächlich auch entziehen möchte, hat einen Anspruch, einen Asylantrag zu stellen, der dann geprüft wird. Es ist richtig, den Leuten beizustehen, aber man muss da sehr aufpassen.
Aufpassen, so Nuripurs Argumentation, weil man nicht weiß, ob etwa russische Geheimdienste das für sich nutzen könnten.
Dass gerade diejenigen, die aus Russland kommen, ohne dass wir einen Generalverdacht auszusprechen brauchen, natürlich alle einer Sicherheitsüberprüfung sich unterwerfen müssen, weil es notwendig ist zu sehen, ob da Trittbrettfahrer dabei sind, ob da Leute reingeschleust werden vom russischen System und vieles andere mehr.
Um überhaupt einen Asylantrag in Deutschland zu stellen, muss man erst nach Deutschland kommen. Karl Kopp, Leiter der Europaabteilung von Pro Asyl, kritisiert deshalb die aktuelle Diskussion als Scheindebatte.
Es bleibt erstmal ein Lippenbekenntnis, wenn wir nicht auch die Wege zum Schutz nach Europa aufzeigen. Und die gibt's halt momentan nicht. Momentan besteht die Gefahr, dass Wehrdienstleistende, die sich dem völkerrechtswidrigen Krieg entziehen, dass sie zurückgewiesen werden an europäischen Außengrenzen oder in einer Limbo-Situation in Drittstaaten, wo sie gerade noch reinkommen, leben müssen.
Kopp fordert im Gespräch mit dem Deutschlandfunk Hauptstadtstudio, dass man auf europäischer Ebene Wege finden müsse, geflüchtete Russinnen und Russen etwa aus der Türkei oder anderen Drittstaaten nach Europa aufzunehmen und
man muss feststellen, dass die Europäische Union kürzlich die Einreisebedingungen für russische Staatsangehörige verschärft hat. Es war bis vor kurzem leichter möglich, auch ein Visum zu erlangen und legal auszureisen. Das könnte man korrigieren. Zum anderen müsste man die humanitären Visa, beispielsweise in Deutschland, müsste man die Botschaften und Vertretungen in den Drittstaaten besser ausstatten.
Nicht nur besser ausstatten, fordert Kopp, sondern auch den Kreis der Berechtigten ausweiten, sodass humanitäre Visa nicht nur an Dissidentinnen und Dissidenten oder Journalistinnen und Journalisten vergeben werden, sondern eben auch an solche, die sich dem Wehrdienst in Russland entziehen. Doch die Bundesregierung plant einen solchen Schritt aktuell nicht. Es bedürfe auch keiner Anordnung an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, bei einem Asylantrag von Wehrdienstflüchtlingen eine politische Verfolgung anzunehmen, so eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums.
Weil das Asylrecht, weil politische Verfolgung ist ein in unserer Verfassung verankertes Grundrecht. Das ist kein Angebot, was die Politik mal macht oder auch nicht macht. Und in diesem Fall heißt das, wie in allen anderen Fällen auch, dass jeder Einzelfall geprüft wird.
Zudem könnte ein einheitliches Vorgehen auf EU-Ebene schwierig werden. Visa-Erleichterungen wurden zwar zurückgenommen, vor allem Polen und die baltischen Staaten Estland, Lettland, Litauen sind für strenge Regeln für Einreisende aus Russland. Russische Touristinnen und Touristen kommen demnach in diese vier Länder nicht mehr rein, egal ob sie ein Visum aus einem der vier Länder haben oder von einem Schengen-Mitglied wie zum Beispiel Deutschland.
Sie hörten einen Bericht von Panayotis Gavrilis. In Russland hat es heute ein furchtbares Attentat in einer Schule gegeben. Es gibt viele Tote und der Attentäter selbst, offensichtlich ein Rechtsradikaler, hat sich am Ende selbst gerichtet. Annette Kammerer.
Die Zahl der Todesopfer ist mittlerweile auf 15 gestiegen. Darunter seien, so das eingesetzte Ermittlerkomitee, 11 Kinder. Verletzt wurden 24 Menschen, ebenfalls vor allem Kinder. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete den Amoklauf in der Grundschule in Ijewsk heute mehrmals als terroristischen Akt und erklärte: Präsident Putin ist in tiefer Trauer wegen des Todes der Erwachsenen und Kinder in der Schule, wo der Terroranschlag verübt wurde, und zwar von einer Person, die vermutlich einer neofaschistischen Organisation oder Gruppierung angehörte. Videoaufnahmen zeigen, dass auf dem schwarzen T-Shirt des nun identifizierten Schützen Artyom K. ein rotes Hakenkreuz prangt, weshalb auch der Gouverneur der Republik, in der der Amoklauf stattfand, mitteilte, es gäbe Vermutungen, der Schütze sei, so Zitat, Anhänger einer Nazi-Ideologie. Laut örtlicher Behörden war Artyom K. allerdings auch in einer psychiatrischen Einrichtung angemeldet. Über genauere Hintergründe ist bislang nichts bekannt. Am Morgen stürmte Artyom K. die Grundschule und soll dabei mit 2 Pistolen um sich geschossen haben. Er hätte, so das Ermittlungskomitee, viel Munition bei sich gehabt und sei einst selbst Schüler an der Grundschule gewesen.
Soweit Annette Kammerer. Wir kommen zur Innenpolitik. Da steht natürlich ein Thema ganz oben. Wie werden die Menschen entlastet, die wohl entlastet werden müssen? Stichwort nicht Gasumlage, sondern Gaspreisbremse, übrigens genauso wie Energiepreisbremse beim Strom. Da wird viel diskutiert und die spannende Frage, Schuldenbremse ja oder nein, das ging heute munter hin und her. Nadine Lindner.
Eigentlich soll die Gasumlage den Markt stabilisieren, jetzt ist sie selbst ein Wackelkandidat. Die Fragen sind zahlreich und drängend, doch die Sprecher der Bundesregierung und der Ministerien können am Mittag in Berlin noch nicht sagen, wie es mit der Gasumlage weitergeht. Regierungssprecher Wolfgang Büchner.
Aber es wird jetzt sehr schnell und in einem sehr geordneten Verfahren auch die Struktur einer Gesamtlösung sichtbar werden.
Der Tenor: Die Bundesregierung arbeitet zügig an einer Lösung. Ziel sei sowohl die Versorgungssicherheit als auch die Preisdämpfung. Doch wie, das ist offen. Dabei verwies eine Sprecherin des Wirtschaftsministeriums auf die Arbeit der Energiepreiskommission, die Vorschläge zur Preisreduzierung machen soll.
Also die Gaspreiskommission müsste sozusagen für sich selbst sprechen, wann sie ihre Dinge präsentieren will in der Bundesregierung. Arbeiten wir mit Hochdruck an Lösungen.
Unklar ist, wann die Kommission ihren Vorschlag vorlegt. Unklar ist auch, wie der Zeithorizont für die Abstimmung innerhalb der Bundesregierung aussieht. Eigentlich soll am Mittwoch im Bundeskabinett über Änderungen an der Gasumlage abgestimmt werden. Doch es könnte sein, dass sie vorher zu Fall kommt. Die dpa zitiert am Nachmittag Kreise des Wirtschaftsministeriums, die eine geordnete Ablösung der Gasumlage für sinnvoll halten. Details wurden nicht bekannt. Die Gasumlage war im August durch den grünen Wirtschaftsminister Robert Habeck vorgestellt worden. 2,4 Cent sollten alle Gaskunden mehr auf die Kilowattstunde zahlen, um in Not geratene Gasimporteure wie Uniper zu unterstützen. Insgesamt sollten rund 35 Milliarden Euro erlöst werden. Doch nach der geplanten Verstaatlichung von Uniper wurde die Kritik an der Umlage immer drängender. In der vergangenen Woche gab es dazu einen offenen Dissens zwischen Habeck und Finanzminister Christian Lindner von der FDP. Die Umlage soll eigentlich Anfang Oktober in Kraft treten und ab Ende Oktober erhoben werden. FDP-Finanzminister und Parteichef Christian Lindner vollzog gestern eine überraschende Wende und fordert nun eine Gaspreisbremse, die die Gasumlage ersetzen soll.
Es ist natürlich eine Aufgabe, dann auch der Bundesregierung eine Gaspreisbremse finanziell darzustellen. Das werden erhebliche Mittel sein.
So Lindner heute in Berlin. Offen bleibt jedoch, wie hoch der Gaspreis für Endkunden sein könnte und wie die Finanzierung geregelt wird. Die Preisbremse ist teuer. Laut Wirtschaftsministerium würde eine Preissenkung von einem Cent beim Endverbraucher rund 2,5 Milliarden Euro kosten. Die große Frage, woher soll das Geld kommen? Lindner beharrt weiterhin auf der Schuldenbremse.
Diese Instrumente müssen aus Sicht der Freien Demokraten aber verbunden werden mit dem ausdrücklichen Bekenntnis zur Schuldenbremse im Bundeshaushalt sowie für den Haushalt 2023 vorgeschlagen.
Die Grünen erhöhen jetzt den Druck auf Lindner, die Schuldenbremse notfalls auch 2023 auszusetzen und verweisen auf die Energiekrise und die hohe Inflation. Ricarda Lang, Vorsitzende der Grünen, warnte davor, dass die Schuldenbremse zu einer Bremse für die Wirtschaft werden könne. Die SPD forderte schnelle Klarheit, Generalsekretär Kevin Kühnert.
Es braucht jetzt nicht weitere Schuldzuweisungen und Diskussionen, wer was zu welchem Zeitpunkt vorlegen müsste, sondern jetzt braucht es einfach ein schnelles, pragmatisches Handeln zwischen allen befassten Ministerien innerhalb der Koalition. Davon gehe ich aus, davon gehen wir aus, dass es in dieser Woche gelingen wird.
Das war die innenpolitische Debatte Nummer 1. Jetzt kommen wir zur Bundeswehr. Und wenn wir dann über die 100 Milliarden sprechen, nein, das wird jetzt kein Thema sein. Es geht nicht um die Außen-, sondern es geht um die Innenpolitik. Was macht die Bundeswehr hier im Inneren, bei Katastrophen zum Beispiel? Frank Capellan.
17.30 Uhr, Julius-Leber-Kaserne in Berlin. Ehrenformation, feierlicher Aufstellungsappell des neuen territorialen Führungskommandos der Bundeswehr. Die Befehlsgewalt wird an Carsten Breuer übergeben. Ein Mann, der sich mit Krisen und deren Bekämpfung auskennt. Der Generalleutnant stand dem Corona-Krisenstab vor. Nun soll er sich um Bedrohungen im Innern kümmern.
Paradeaufstellung, rührt euch!
dass die Bundeswehr nun analog zur Führungsstelle für Auslandseinsätze auch ein territoriales Einsatzkommando erhält, hängt nicht allein mit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine zusammen. Die sogenannte hybride Kriegsführung ist das Thema, also ein Zustand, so beschreibt es Carsten Breuer, der nicht mehr ganz Frieden, aber auch noch nicht ganz Krieg ist. Hackerangriffe auf die Infrastruktur, Propaganda als Mittel der psychologischen Kriegsführung oder auch wirtschaftlicher Druck mit dem Ziel, für Instabilität zu sorgen. Mit diesen Dingen wird sich das Führungskommando künftig rund um die Uhr beschäftigen. Und die Führung soll nun eben wirklich in einer Hand liegen, bekräftigt Verteidigungsministerin Christine Lambrecht.
Mit der heutigen Indienststellung machen wir in der Zeitenwende einen sehr wichtigen Schritt. Wir stärken die Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Das neue Führungskommando wird uns helfen, Entscheidungen zukünftig noch besser, noch schneller, noch abgestimmter zu treffen. Kurzum, wir verbessern damit die Landes- und Bündnisverteidigung Deutschlands.
550 Soldaten und 250 Zivilisten sollen Informationen sammeln und auswerten. Teils sind sie öffentlich zugänglich, zum Teil auch geheim. Das ist ein entscheidender Schritt für die Einsatzfähigkeit der Bundeswehr, bekräftigt auch Generalinspekteur Eberhard Zorn.
Es steht in großem Umfang erfahrenes Personal in den unterschiedlichsten Spezialisierungen bereit, von der Spitze angefangen bis hin zu den militärischen Referentinnen und Referenten. Über Jahre haben Sie alle auf allen Ebenen, vom Kanzleramt bis hinein in die Kommunen, ein umfassendes zivil-militärisches Netzwerk aufgebaut.
Doch auch der Katastrophenfall soll vom neuen Kommando mit Sitz in der Berliner Julius-Leber-Kaserne koordiniert werden. Wenn Soldaten Amtshilfe leisten, bei Flutkatastrophen, Waldbränden oder eben einer Pandemie, werden die Befehle künftig aus der Kommandozentrale in der Hauptstadt kommen. Sozialdemokratin Lambrecht erinnert an den Corona-Einsatz der Truppe, der Carsten Breuer bundesweit bekannt macht. Bis zu 25.000 Frauen und Männer waren im Kampf gegen Corona im Einsatz.
Und das war nicht immer leicht, denn die territoriale Führungsfähigkeiten waren über viele Bereiche und unterschiedliche Standorte verteilt. Das war ein Handicap. Doch mit diesen nicht optimalen Strukturen ist jetzt Schluss. Mit dem heutigen Appell bringen wir das zusammen, was zusammengehört.
Bundeskanzler Olaf Scholz betrachtet die Neustrukturierung als Teil der von ihm ausgerufenen Zeitenwende. Der Sozialdemokrat will demonstrieren, dass es dabei nicht nur um mehr Geld, sondern auch um eine organisatorische Neuaufstellung geht. Seinen eigentlich vorgesehenen Besuch bei den Soldaten des neuen Kommandos musste Scholz wegen seiner Corona-Erkrankung absagen.
Das war der Bericht von Frank Capellan. Die Männer mit ihren langen Bärten und den archaischen Kopfbedeckungen im Iran. Sie lassen weiter Menschen verfolgen, die nichts anderes wollen als ein Teil ihrer Freiheit. Vor allen Dingen die Frauen leiden in diesen Tagen, und zwar ganz besonders. Es geht auch heute weiter. Karin Sens.
Die Gewalt nimmt zu auf den Straßen im Iran. Auch manche Demonstrantinnen und Demonstranten belassen es nicht mehr nur bei friedlichen Protestaktionen wie Haare abschneiden oder Kopftücher verbrennen. Einer postet ein Bild von vorbereiteten Molotow-Cocktails. Dagegen stehen brutale Szenen, in denen beispielsweise Sicherheitskräfte eine Frau gegen den Bordstein schleudern oder mit dem Gewehrkolben auf eine andere einschlagen. Ob all die Videos echt sind, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen, aber vieles deckt sich mit Schilderungen wie dieser Sprachnachricht einer jungen Iranerin an das ARD-Studio Istanbul.
Es ist so gefährlich. Glauben Sie nicht, dass ich keine Angst habe. Ich habe Angst, verhaftet zu werden, Angst, getötet zu werden. Sicherheitskräfte haben uns geschlagen, uns verfolgt. Sie haben Tränengas und Pfefferspray gesprüht. Ich habe gesehen, wie sie jemanden mit Schlagstöcken den Schädel eingeschlagen haben.
Die junge Frau hat viel riskiert, allein schon für diese paar Worte. Denn das reicht oft schon, dass Sicherheitskräfte einen abholen. Ein Video im Netz zeigt beispielsweise, wie schwer bewaffnete Männer gewaltsam in ein Haus eindringen. In einem anderen nehmen sie in einem Wohnviertel einen jungen Mann mit. Eine Frau, vermutlich die Mutter, fleht vergeblich. Das Ganze gefilmt aus einem Nachbarhaus. Auch das ist schon gefährlich. Ende letzter Woche berichten Menschenrechtsgruppen von mehr als 700 Festnahmen. Inzwischen dürften es wohl 1000 sein, darunter auch Journalistinnen und Journalisten.
Wenn sie dich festnehmen, du kannst dir nicht vorstellen, was sie dir antun können. Schau dir mal an, wie sie diese Frau verschleppen. Ich mache mir solche Sorgen. Ich glaube, ich würde lieber erschossen werden, als dass sie mich festnehmen. Sie machen einem so viel Angst.
Erzählt Shabnam, als sie eines der vielen Videos auf ihrem Handy anschaut. Die junge Iranerin lebt seit knapp 3 Jahren mit ihrem Mann und 2 kleinen Kindern in Istanbul. Die beiden waren bekannte Fitnesscoaches im Iran mit 1,5 Millionen Followern auf Instagram. Da haben sie Sportvideos und Familienfotos gepostet. Shabnam trägt dabei kein Kopftuch, küsst ihren Mann. Zu viel für die Islamische Republik. Der Geheimdienst droht ihr.
Der Mann sagte, wenn ich sage, lösche deine Seite, machst du es? Ich sagte, nein, warum sollte ich? Und er sagte, wenn ich deine Kinder an einen Ort bringe, den du niemals finden kannst, sagst du dann immer noch Nein zu mir?
Das klingt wie aus einem schlechten Film. Im Iran ist das Realität. Shabnam und ihr Mann packen die Kinder und fliehen in die Türkei. Ihr Kopf ist komplett im Iran, erzählt sie. Wenn irgend möglich, verfolgt sie die Nachrichten und Videos auf dem Handy. Ja, sie ist durcheinander, hat große Angst, aber sie meint,
I'm really feeling happy, brave.
Ich fühle mich glücklich, mutig, stolz und inspiriert vom Mut dieser jungen Frauen auf der Straße. Und jetzt stehen Männer an unserer Seite. Sie unterstützen uns im Kampf gegen diese schwachsinnigen Gesetze. Das ist etwas komplett Neues.
Sie versucht auf ihre Weise, bei ihren Freundinnen und den Frauen und Männern auf der Straße zu sein. Sie zieht das Hosenbein hoch und liest ihre neue Tätowierung am Unterschenkel vor.
Frauen, Leben, Freiheit. Und der Name der jungen Frau, Mahsa Amini, und ihr Todestag. Ich bin überzeugt, dieses Jahr wird entscheidend in unserer Geschichte sein. Ich bin mir sicher.
Das war ein erschütternder Bericht von Karin Sens aus dem Iran. Wir kehren zurück ins Inland oder vielleicht nicht nur ins Inland. Die Bischofskonferenz tagt in Fulda und da geht es natürlich um die Grundfragen auch der Ausrichtung der katholischen Kirche. Und wir alle wissen, das können die Bischöfe hierzulande nicht ganz allein entscheiden, denn Rom, insofern ist die internationale Frage berechtigt, Rom entscheidet am Ende nicht nur mit, sondern sagt am Ende ja oder nein. Wie sieht's aber aus innerhalb der Bischöfe und der Bischofskonferenz? Welche Rolle spielen diejenigen, die Veränderung wollen, die ja offensichtlich so dringend nötig sind? Hermann Diehl.
Es geht um das Weiterbestehen des Christentums, so dramatisch formuliert die kritische Bewegung Wir sind Kirche, welche Bedeutung die Herbstvollversammlung der deutschen katholischen Bischöfe in diesem Jahr in Fulda habe. Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, der Limburger Bischof Georg Betzing, will solche Erwartungen nicht wecken. Vermutlich würde die Konferenz sie auch nicht erfüllen, denn noch immer lehnen einige Bischöfe die aktuellen Reformvorschläge ab. Bischof Betzing wurde zum Auftakt der Konferenz in Fulda deutlich.
Unversöhnt, ich sage das noch einmal, wenn der Bischof Oster das sagt, jeder muss sich am eigenen Schopf greifen und sagen, wo kann ich denn auf andere zugehen? Und immer nur Nein stimmen ist sicher nicht der richtige Weg.
Bischof Betzing sagt aber auch, eine überwältigende Mehrheit der Bischöfe will den Weg der Reformen weitergehen, gemeinsam mit den katholischen Laien im sogenannten synodalen Weg. Das wird ein Thema der Tagung in Fulda.
Wie gehen wir jetzt mit diesen Entscheidungen um? Wie werden wir das Handeln der Diözesen und unser Umgehen und Gespräche mit Rom, die ja anstehen, so unterfüttern mit den Entscheidungen, die wir getroffen haben, dass die Anliegen nach vorne gebracht werden?
Das andere große Thema, wie jedes Jahr seit 2010, die Missbrauchsdebatte.
Wir sind erhebliche Schritte nach vorne gegangen in den Fragen von Anerkennung des Leids, in den Fragen der Aufarbeitung, aber vor allem auch Prävention und Intervention, dass wir ein System aufgestellt haben, das sich, glaube ich, sehen lassen kann.
Der bisherige Missbrauchsbeauftragte Bischof Stefan Ackermann wird nach 12 Jahren sein Amt abgeben und Bilanz ziehen. Es ist den Bischöfen ernst, aber immer mehr Menschen haben immer weniger Vertrauen in die Kirche. Passanten vor dem Dom in Fulda, die meisten erwarten nichts von der Konferenz, einige sind skeptisch und viele interessieren sich erst gar nicht für die Kirche.
Ich halte gar nichts von der katholischen Kirche.
Ich habe nicht die größte
meisten Erwartungen, aber es wäre schön, mal positiv überrascht zu werden. Dass zum Beispiel die Frauen mehr einbezogen werden in die Ämter.
Ich bin zwar selbst Katholikin, aber nein, interessiert mich nicht wirklich.
Interesse und Vertrauen zurückgewinnen, das wollen zumindest der Vorsitzende Betzing und die Mehrheit der Bischöfe mit Reformen. Mehr Mitsprache für Frauen und Laien zum Beispiel. Diese Reformideen wollen die Bischöfe auch nach Rom tragen und den sogenannten Ad Limina-Besuch im November vorbereiten. 11 Gespräche mit den Ministerien im Vatikan sind geplant.
Und genau dort ist der Ort, um die Themen und Fortschritte des synodalen Weges dann anzusprechen, einzutragen und vorzutragen, was wir hier in Deutschland mittlerweile unterwegs getan haben.
Aber vor Rom braucht es erst einmal die Einigkeit in Fulda. Bis Donnerstag haben die Bischöfe bei ihrer Vollversammlung dazu Zeit.
Soweit der Bericht von Hermann Diehl und das war es hier bei uns. Mir bleibt nur noch, mich von Ihnen zu verabschieden. Natürlich darauf hinzuweisen, dass wir Sie den Abend über unterhalten. Und um 23.10 Uhr bringt Sie Stefan Heinlein dann auf den neuesten Stand. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich sage Tschüss, bis demnächst.